Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wir haben die Bilder der jüngsten Sturzfluten noch im Kopf und werden sie lange nicht vergessen. Es mutet deshalb etwas seltsam an, jetzt von anderen Bildern zu sprechen, die wir auch in Erinnerung haben, nämlich Bilder von den Wäldern, die seit Jahren unter extremer Trockenheit leiden und, wie die Fichtenwälder etwa, kaum mehr zu retten sind. An diese Bilder haben wir uns gewöhnt. Schade, aber weit weg. Deshalb haben wir für die heutige Blaue Stunde einen Ortstermin geplant, um mal ganz konkret zu erfahren, wie es um unser heimisches Grün bestellt ist, am Beispiel des Kurparks Wiesbaden. Und wir haben einen Mann getroffen, der den Park seit vielen Jahren kennt, Christoph Schreiber, Baumexperte. Aber so möchte er gar nicht genannt werden.
Baumexperte ist, glaube ich, ein überkandidelter Ausdruck. Mein Werdegang ist, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Mein Vater hatte einen Forstbetrieb. Da drehte es sich maßgeblich darum, Bäume zu fällen. Wahrscheinlich war es der Widerstand gegen den Vater, dass ich mich vom Fällen abgewandt habe und habe dann irgendwann eine Ausbildung zum Baumpfleger, zum Fachagrarwirt gemacht, um Bäume erhalten zu können und sie nicht zu fällen. Und das mache ich jetzt 30 Jahre. Ob das mich zum Experten macht, weiß ich nicht. Dafür ist das Gebiet zu groß. Ich bin bestimmt ein Generalist, der mit dem Baumwesen sich beschäftigt. Vom Schnitt her, von den Arten her, von den Böden her, von Krankheitserregern her. Und das sind alles sehr, sehr große Gebiete. Von daher maße ich mir an, von allen Gebieten ein wenig zu wissen, aber Experten auf jedem Gebiet, das wäre überheblich, das bin ich nicht.
Müssten Sie 100 Jahre arbeiten, ja?
Und es würde nicht reichen, bei Lebewesen, die 300 oder 500 Jahre alt werden, maße ich mir da ganz schön viel manchmal an, bei dem kurzen Augenblick, den ich diese Wesen begleite, Aussagen zu treffen.
Herr Schreiber, wir sitzen hier im Kurpark. Das ist eine Ihrer Arbeitsstätten hier in Wiesbaden. Und wenn Sie sich im Kurpark umgucken, was sehen Sie?
Ich sehe als allererstes einen großen, alten Baumbestand. Ich sehe sehr prägnante Bäume in diesem Kurpark drin. Ich sehe eine von der Bevölkerung sehr stark genutzte Fläche, die gut angenommen ist, die zu Erholungszwecken genommen wird. Im Sommer, wenn es nicht regnet, ist die Liegewiese hinter uns voll. Und viele der Leute genießen es, unter dem Schatten eines Baumes zu sitzen. Und das sehe ich primär in diesem Kurpark.
Wenn Sie sagen prägnante Bäume, welche meinen Sie damit?
Ich glaube, es ist der Lieblingsbaum der meisten Leute hier im Kurpark. Das ist diese dicke alte Eiche, die im hinteren Drittel im Kurpark steht.
Klar, ist auch mein Lieblingsbaum.
Viele Leute, die mich ansprechen, gehen genau zu diesem Baum. Das ist ihr Lieblingsbaum. Aber wir haben auch noch viele alte, dicke Kastanien hier drin stehen. Wir haben Baggerhörner hier drin stehen. Wir haben einige richtig große Platanen hier im Kurpark stehen, die wirklich bedeutsam sind.
Wie alt sind die Bäume denn hier, die ältesten?
Die ältesten dürften so um die 150 Jahre alt sein. Das müsste ungefähr zur Gründerzeit dieses Kurparks hier sein oder kurz danach entstanden sein. Wir haben natürlich eine Fluktuation. Es gab immer wieder Schäden, es gab immer wieder Ausfall, es wurde immer wieder nachgepflanzt. Aber der Altbaumbestand dürfte ungefähr so alt sein.
Sie müssen ja auch nun in diesem schönen Kurpark immer wieder Bäume fällen. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich hatte gerade kurz zuvor wieder gesehen, dass hier Bäume verschwunden waren. Und ich habe sie gleich attackiert und habe zu Ihnen gesagt, Sie sind der Baumkiller. Aber Als solcher wollten Sie von mir nicht tituliert werden.
Nein, und ich habe es auch Gott sei Dank nicht so stehen lassen. Nein, wir haben alte Bäume. Wir haben Bäume, die große Wunden haben. Wir haben Bäume, die mit Pilzen befallen sind. Wir haben eine Änderung vom Klima. Wir haben mit der Änderung vom Klima auch die Änderung von Schaderreger. Somit befindet sich alles in einer großen Bewegung. Und natürlich versuchen wir hier im Kurpark die Bäume so lange, wie es nur irgendwie geht, zu erhalten. Aber es ist ein Generationsprojekt auch. Und ich brauche mehrere Altersschichten hier im Kurpark, damit dieses Generationsprojekt aufrechterhalten werden kann. Es ist zwar wunderschön, einen Altbaumbestand zu haben, einen homogenen Altbaumbestand. Ein Kurpark, der nur aus dicken, alten, präsenten Bäumen besteht. Ach, wie wunderbar. So, und dann kommt der Zeitpunkt X. Dann sind sie alle zum gleichen Zeitpunkt alt. Und dann habe ich nichts mehr Junges, was nachkommt. Also muss ich hier und da auch mal eingreifen und sagen, du alter Baum hast jetzt so viele Schäden, du alter Baum stehst an einem Weg oder du alter Baum stehst in einer Hecke, dich kann ich nochmal auf 5 Meter abschneiden und als Habitatbaum erhalten, als stehendes Totholz für Spechte, für Käfer, für jede Menge. Es ist ein wertvolles Habitat, so ein alter stehender Baum, wenn er abgestorben ist. Wenn das in einem Randbereich stattfindet, wo ich es verantworten kann aus der Verkehrssicherungspflicht, ist das wunderbar. Wenn es an einem stark frequentierten Bereich vorhanden ist, dann kann ich es nicht mehr verantworten. Dann muss auch ein Baum gefällt werden.
Also das gilt auch hier für den Kurpark?
Das gilt auch hier für den Kurpark. Und es ist auch wichtig, dass sowas stattfindet. Es ist wichtig, dass wir nachpflanzen, dass wir junge Bäume haben. Junge Bäume, wo wir vielleicht eine Perspektive für die nächsten 120 Jahre, 150 Jahre, das ist sehr, sehr lange gerechnet, aber das wäre die Wunschperspektive. Wenn wir das schaffen würden, dieses Generationenprojekt so aufrechtzuerhalten und dann auch in 150 Jahren dann auch noch alte Bäume oder werdende alte Bäume hier anzutreffen, das wäre schön.
Gilt das dann auch für die Stadtbäume? Sie sind ja auch verantwortlich für einen großen Teil der Stadtbäume, oder?
Nee, also Stadtbäume bin ich hier in Wiesbaden nicht verantwortlich dafür. Ich betreue hier in Wiesbaden noch eine Wohnungsbaugesellschaft, die immerhin auch 6000 Bäume hier in Wiesbaden besitzt. Aber die typischen Straßenbäume, die hier in Wiesbaden sind, mit denen habe ich erstmal sehr, sehr wenig zu tun, außer dass ich sie bei Baumaßnahmen manchmal schütze. Aber das sind Aufgabenstellungen, wo dann andere Auftraggeber kommen und sagen, hier, wir müssen einen Graben ziehen und der geht nah an Bäumen vorbei. Was müssen wir beachten, damit wir Bäume stehen lassen können, damit wir sie nicht schädigen, damit der Wurzelbereich in Ordnung bleibt? Das sind dann meine Aufgaben. Aber das hat nichts mit dem Baummanagement der Stadt Wiesbaden zu tun. Aber der Straßenbaum ist eine komplett andere Angelegenheit.
Wir gehen mal zurück in den Kurpark. Was wir da noch alles sehen, wenn wir gucken, nämlich unsere gefiederten Freunde, die Nilgänse und die Sittiche und ihre Bezug zu den Bäumen.
Ja, die Sittiche sind halt sehr zahlreich und es sind aus meiner Sicht echte pubertierende Rabauken, die oben insbesondere am liebsten bei den Kastanien ganz oben in den Kronen sitzen. Und ich habe noch keinen wirklichen Grund entdeckt, warum sie die Knospen abzupfen, warum sie die Blätter abropfen. Es hat auch keinen wirklichen Nutzen für sie. Es scheint mir so, als wäre es schiere Langeweile, da oben zu sitzen und einfach was zu tun. Also Knospen abzuzupfen und Blätter abzuzupfen. Und wenn wir jetzt hier uns Kastanien angucken, manche sind im oberen Drittel fast entlaubt. Ja, das kann man so sehen oder auch so sehen. So ein Park hat ja viele Ansprüche. Ja, natürlich wollen wir hier einen Naturschutzraum bieten. Wir wollen für viele Arten was bieten, dass sie hier leben können. als Mensch, der sich maßgeblich mit Bäumen beschäftigt, die Fokussierung doch ein wenig auf die Bäume lenkt. Ja, also ein paar wenige, da käme ich auch mit klar. Aber sie sind einfach da und die Kastanien treiben wieder aus. Kastanien sind viel gewöhnt. Also wir hatten ja Jahre zuvor die Kastanien-Miniermotte, die uns teilweise die ganzen Kastanien entlaubt hat. Und das schon Ende Juni. Haben hier teilweise, als ich hier begonnen habe, vor 10 Jahren den Kurpark zu übernehmen, waren die Kastanien kahl um diese Zeit. Die hatten keine Blätter mehr. Kastanien scheinen offenbar sehr widerstandsfähig zu sein, was das angeht. Und jetzt sind es halt diese Sittiche. Die Miniermotte ist ein bisschen in den Hintergrund gekommen, was auch da, man sieht sie, hier ist sie drin. Man sieht gewisse Blattminen bei den 2 Kastanien, die genau vor uns sind.
Die Miniermotte.
Die Miniermotte. Mhm. In den Blättern sieht man solche Fraßgänge und so Blattminen, aber noch in einem ganz geringen Umfang. Da tun halt momentan die Sittiche mehr machen, aber es ist so.
Heute viele Schulklassen unterwegs.
Ja.
Sehr schön. Gucken sich alle die Bäume an und den schönen Park. Wir müssen einen Moment warten, es ist zu laut. Ja. Ist der Presslufthammer oder Kinder am letzten Schultag? Die Kinder, die gehen einfach nur durch. Meinen Sie, die lernen auch was über die Bäume?
Nee. Grundsätzlich kenne ich, glaube ich, wenig Kinder, die eine Eiche von einer Kastanie unterscheiden können. Kastanien vielleicht noch am allerersten, weil man aus den Kastanien, man sie sammelt und Zahnstocher reinmacht und dann sagt, es ist eine Giraffe oder ein Schwein oder sowas. Aber
Immerhin. So, die Kinder sind ein bisschen weiter gegangen. Wir kommen zurück auf die Schädlinge. Haben Sie gerade über die Miniermotte gesprochen, aber Sie haben auch gesagt, die Bäume helfen sich dann selbst. Es ist nicht so, dass man regelmäßig um die Bäume fürchten muss, bloß weil die Miniermotte wieder ihr Werk tut.
Ich weiß nicht, ob sie sich selbst helfen oder ob sie es ertragen. Ich glaube, es ist eher B. Sie ertragen es. Sie haben, was meine Erfahrung angeht, was auch die letzten 3 bis 4 Jahre, die ja doch extrem waren, von der Witterung her, von den Niederschlägen her, dass wir über 4, 5 Monate im Sommer fast gar keinen Niederschlag hatten. Bäume haben Reserveenergien, jede Menge. Und sollte mal ein Jahr schlecht werden, ist diese Reserveenergie wunderbar. Die sorgt dafür, dass Wundheilung passiert, dass ein Blattaustrieb wieder entstehen kann, für ganz Wundheilung gemacht werden kann. Von daher sind Schäden, die wir in diesem Jahr zufügen, häufig nicht im selben Jahr, auch nicht im nächsten Jahr, vielleicht erst im übernächsten Jahr sichtbar. Von daher habe ich dieses Jahr die Schäden der letzten Jahre und 3 aufeinanderfolgende Jahre mit diesen stark reduzierten Niederschlägen im Sommer. Die Quittung, die zeigt sich jetzt.
Damit sind wir jetzt bei der Diagnose. Wenn Sie den Park angucken, den Zustand der Bäume, wie ist Ihre Diagnose?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja Baumarten drin, wie die Eiche zum Beispiel, die scheint die Witterung der letzten Jahre gut wegzustecken. Sie sind voll belaubt, haben wenig dürre Äste, haben auch noch Zuwächse in Form von Triebzuwächsen. Die Kastanien zeigen sich auch relativ stabil, die hier im Kurpark stehen. Auf der anderen Seite sehe ich hier unsere Bergahörner und unsere Buchen, die extrem darunter leiden. Die wenigen Fichten, die hier im Kurpark standen, die sind bereits gefällt. Die Fichte, wie es ja auch in unserem Wald zu erkennen ist, ist eine der Baumarten, die am sensibelsten drauf reagiert hat. Als Flachwurzler, als Baumart, die rein in den oberen 40 cm bis auch ja mal 80 cm ihr Wurzelhorizont hat, wenn der vollkommen ausgetrocknet ist, dann ist da nichts mehr. Aber Buchen Eichen und Kastanien haben ihre Wurzelhorizonte tiefer und kommen doch hier und da noch mal an Wasser dran. Buchen haben wir Verluste gehabt hier im Kurpark. 2, 3 habe ich hier in den letzten 2 Jahren fällen lassen. Am schlimmsten sieht es aus mit den Baggerhörnern. Die lasse ich seit Jahren regelmäßig zurückschneiden, weil sie von oben her zurücktrocknen. Gleichzeitig bekomme ich Schaderreger dran, weil dieser geschwächte Organismus natürlich eine offene Tür ist für sämtliche Schaderreger. Ich sage jetzt mal so lapidar Schaderreger, aber an sich sind es keine Schaderreger. Im natürlichen Kreislauf würden sie eine natürliche Selektion ausüben und wären ganz wichtig in dem Kreislauf drin.
Aber was sind denn diese Schaderreger?
Pilze maßgeblich. Maßgeblich Pilze. Pilze sind die einzigen Lebewesen, die Holz effektiv zersetzen können. Ohne Pilze würde unser Wald voller Holz liegen und es wäre kein Organismus da, der dieses Holz wieder zurück zur Erde machen könnte. Und von daher sind Pilze super wichtig. Pilze sind super wichtig als Symbiosepartner für unsere Bäume. Es gibt fast keinen Baum, also mir fällt keiner ein, der nicht in Symbiose mit irgendwelchen Pilzen lebt. Die Eiche ist sogar obligat mykotroph, also sie braucht dringend ihren Mykorrhiza-Partner, ohne den wächst sie erst gar nicht. Von daher muss Pilzen in ganz gesonderte Stellung eingeräumt werden. Sie sind wichtige Lebenspartner. Und sie sorgen auch dafür, letztendlich, wenn in der Natur durch Winde, Äste abreißen und Verletzungen entstanden sind, dass Bäume befallen werden, faul werden, verfrüht absterben und wieder zur Erde zersetzt werden. Und nur die Gesunden überleben und tun sich weiter vermehren. Das wäre das Konzept draußen in der Natur. Von daher Schaderreger ist...
Klingt ja ein bisschen so, dass man zu der Einsicht kommt, Pilze sind auch Baumkiller, aber das stimmt gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Sie sind in einem Kreislauf ganz wichtige Partner. Und natürlich, wenn ich über Fäule rede, und das ist es meistens, was die Standsicherheit angeht eines Baumes, wenn sie irgendwann mal in Frage gestellt wird, dann aufgrund einer Holzzersetzung, die stattfindet. Aber dann ist es selten der böse Pilz, der es letztendlich macht. Zuvor waren meistens wir es. Der Mensch, der irgendwann mal dran vorbeigebaggert hat und Wurzeln abgerissen hat, Wunden produziert hat. In den 50er Jahren gab es die Baumchirurgie. Baumchirurgie war toll, die haben es auch gut gemeint, die Leute. Die haben das vielleicht aus bestem Wissen und Gewissen getan, weil sie den Bäumen helfen wollten. Und haben versucht, das Krankhafte aus dem Baum rauszufräsen und zu schneiden. Also die sind mit Motorsägen und Fräsen hingegangen und haben befallenes Holz, das, was sie visuell als befallen deklariert haben, rausgefräst und haben es versucht, mit Holzschutzmittel den Rest irgendwie zu bepinseln, haben Beton reingegossen, weil sie geglaubt haben, sie müssten da statisch was ausgleichen. Und heute weiß man, dass durch diese Fräserei und Schneiderei doch mehr kaputt gemacht wurde, als sie es ursprünglich wollten. Und von daher haben wir noch viele Schäden bei alten Bäumen, die aus dieser Vergangenheit herrühren. Leute, die es einfach auch gut gemeint haben und ihr Bestes versucht haben, um einen Baum zu erhalten. Aber ja.
Was bedeutet das also, wenn ein Baum geschädigt ist, soll man ihn am besten in Ruhe lassen?
Wenn ein Baum geschädigt ist, ist das Einzige, was dem Baum hilft, er sich selbst. Ein Baum ist fähig, gewisse Krankheitserreger abzuschotten. Ein Baum kann nicht heilen. Gegenüber einem Mensch kann ein Baum nicht heilen. Ein Baum kann nur überwachsen. Also er wächst eine Wunde zu. Habe ich ein Astloch, dann wächst es allmählich mit seinem Wundrand von außen nach innen zu und schließt eventuell diese Wunde. Und das ist das Einzige, was er tun kann. Das Loch wird immer Loch bleiben. Die Wunde wird immer Wunde bleiben. Und er versucht durch seinen jährlichen dicken Wachstum Das, was wir an den Jahresringen sehen, das ist das, was er jährlich wächst, einen Schaden zu überwallen. Und genauso ist es mit einer Fäule. Wenn wir eine Fäule im Inneren des Baumes haben, können wir nichts machen. In der Schweiz gibt es Forschung seit ein paar Jahren, dass man versucht, Pilze mit Pilzen zu bekämpfen. Also es gibt Pilze, die Pilze fressen. Und man versucht, diese Pilze in den Baum reinzubringen, entweder mit Injektionen oder man tut sie ins Umfeld reinbringen und hofft, dass die in Anführungsstrichen guten Pilzen, die wir in dem Moment als guten Pilze deklarieren, die bösen Pilze fressen. Aber es gibt noch wenig Publikationen drüber. Und wenn es so ein großer Erfolg gewesen wäre, dann wären die Zeitschriften bestimmt voll davon. Aber das sind sie noch nicht. Von daher betrachte ich es erstmal ein bisschen skeptisch. Skeptisch vielleicht nicht, aber ich warte ab, bis gesicherte Erkenntnisse vorhanden sind. Und dann gucken wir mal.
Wir lassen jetzt diese Informationen auf uns wirken und hören Musik. Here's That Rainy Day, gesungen von Bill Ramsey. Vor kurzem ist er gestorben, 90 Jahre alt ist er geworden, und wir denken an den wunderbaren Sänger und Entertainer, der 13 Jahre in Wiesbaden gelebt hat. Unvergessen. Bill Ramsey. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir kehren zurück in den Kurpark zu Christoph Schreiber.
Sie sagten vorhin, der Zustand der Bäume, einiger Bäume hier ist schlecht. Den Bäumen geht es schlecht.
Ja.
Und ob die es schaffen werden, sich zu regenerieren, das ist immer noch die Frage. Also die Hauptsache ist der Wassermangel. Das können die Bäume schwer ausgleichen.
Schwer ausgleichen. Vor allem schwer ausgleichen, da es 3 Jahre in Folge war und der Grundwasserspiegel doch sehr stark abgesunken ist. Ich habe im letzten Jahr in der Reisinger Anlage eine Freisaugung gehabt, Freisaugung von Wurzeln. Da kommt ein LKW, ein großer, der, man kann sich vorstellen, wie ein Riesenstaubsauger auf 4 Achsen und saugt den Boden weg, damit die Wurzeln erhalten bleiben können. Im Gegensatz zum Baggern kann er um Wurzeln drumherum saugen. Und ich kann einen Erdaushub realisieren, ohne dass ich die Wurzeln dabei ruiniere. Und in 2,50 Meter Tiefe war der Boden noch trocken. Die Wurzeln kommen einfach nicht so schnell hinterher, wie das Grundwasser in den letzten Jahren abgesunken ist. Und vor unserem Gespräch habe ich noch mal geguckt auf die aktuellen Niederschlagswerte und auf die Grundwasserwerte. Und wir haben momentan einen Stand von ca. 40-45%, das wieder an das Durchschnittliche heranragt durch den Regen, den wir dieses Jahr hatten. Aber da bleiben immer noch 50-60% übrig, die weit unter Durchschnitt sind. Die Wurzeln bewegen sich ungern im stehenden Wasser. Ein paar Bäume gibt es, wie die Erlen oder Weiden, die mit hohen Grundwasserständen zurechtkommen, die auch typische Bäume, die am Rhein stehen, teilweise Überflutung tolerieren, die schaffen das, dass die Wurzeln manchmal unter Wasser sind. Aber in der Regel sind sie das nicht. Und wenn unsere Wurzeln nicht mehr an Wasser dran kommen, dann fängt es an, dass die Belaubung schudder wird. Dass oben in den Kronen die größten Entfernungen von ganz unten bis ganz oben kosten am meisten Energie, das Wasser hoch zu pumpen und zu transportieren, das können die Bäume nicht mehr realisieren. Und dann fangen sie an und werden von oben her trocken. Und wenn man sich so die Kronen anschaut, dann sieht man häufig, dass es im mittleren Bereich ganz okay aussieht, aber im oberen Drittel oder im oberen Viertel dann doch immer dünner wird und dass viele Bäume dort schon ein erhöhtes Potenzial an Totholz zeigen. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf einen Mangel. Und der Mangel ist in der Regel Wasser. Neben den typischen Mängeln, die wir ohnehin in unseren urbanen Räumen haben, weil wir teilen uns ja territoriale Ansprüche mit den Bäumen und in der Regel gewinnen wir. Wenn wir eine Buche im Wald betrachten, dann hat die einen Bodenraum von 150 bis 200 Kubikmeter. Die eine große alte Buche besitzt. Wenn wir nach DIN heute einen Baum in der Stadt pflanzen, dann geben wir ihm 12 Kubikmeter. Und das ist göttlich. In der Regel sind es weniger als 4. Wenn man sich so manche Baumscheiben anguckt, wo Bäume drin sitzen, dann ist das 1 Meter mal 1 Meter und vielleicht 1 Meter tief, also 1 Kubikmeter. Und rechts und links habe ich Straße, Gehweg, Parkflächen. Und Leute, die Straßen bauen und Gehwege bauen, die haben Ansprüche. Und zwar, dass ihr Gehweg und ihre Straße hält, selbst wenn ein LKW drüber fährt. Und dementsprechend sind diese Böden verdichtet. Ich fahre mit großen Maschinen darüber und tue alles, dass der Boden so verdichtet ist, dass er nicht mehr nachgibt, damit ich nachher in meinen Oberflächenbelägen keine Senkungen habe nachträglich. Dann kommt nämlich die Stadt und sagt, hey, du hast das nicht okay gebaut. Du hast Fehler gemacht beim Bau, da ist jetzt eine Senkung drin, da steht Wasser drin. Das will ich nicht. Also tut man verdichten. Eine Wurzel, wo soll die hin? Eine Wurzel geht den Weg des einfachsten Widerstandes erstmal. Der Weg des einfachsten Widerstandes sind dann unsere Splittbelege unter zum Beispiel Kopfsteinpflaster oder Pflasterbelege. Da gehen die Wurzeln drunter. Oder häufig sind Leitungen, Versorgungsleitungen mit Sand ummantelt. Tut man Sand, damit sie nicht beschädigt werden. Wunderbar, denkt sich die Wurzel. Hier ist Sand, hier kann ich durchwurzeln. Und dann habe ich die Wurzel da, wo ich sie eigentlich gar nicht haben will. In Bereichen unter den Belegen und macht mir schöne Wellen in meinen Bürgersteig durch Wurzelwachstum, in den Leitungsbereichen, wo Sand ist. Ja, so, wir teilen uns das, wir gehen Kompromisse ein. Und wenn ich am Anfang davon gesprochen habe, dass wir hier im Kurpark 150 Jahre alte Bäume stehen haben, die durchschnittliche Lebenserwartung für einen deutschen Straßenbaum sind ca. 40 Jahre mit absteigender Tendenz. Weil es sind der mangelnde Bodenraum, die 12 Kubikmeter, wenn ich sie dann mal bekomme. Es ist, ja, 20 Hunde am Tag, die dran pinkeln. Ich habe da eine Stickstoffbelastung, die riesig ist. Ich habe Baumaßnahmen durch unsere Versorgungsansprüche mit Breitband, mit Gas, mit Wasser, mit Abwasser, mit Kabel für Niederspannung, Hochspannung, Gashochdruck. Wenn man sich mal so ein Loch an der Straßenkreuzung anguckt, das ist voller Leitungen, ja. Und die werden verlegt. Und die werden verlegt, indem man in der Regel einen Graben baggert. Und dann steht ein Baum im Weg. Ja, und dann häufig ist es noch so, wenn keiner aufpasst, dass es einfach durchgebaggert wird. Und so ein Bagger, der reißt die Wurzel einfach ab. Und somit habe ich so viel Schäden innerhalb dieser kurzen Zeitspanne. Und so kommt es zu dieser geringen Lebenserwartung für Straßenbäume.
Was wäre denn der Ausweg? Was sollte man denn machen? Sollte man bei der Straßenplanung darauf achten, dass die Bäume mehr Raum haben, wenn man denn schon Bäume haben möchte?
Es ist hauptsächlich eine planerische Angelegenheit, wo ich natürlich einen Altbestand schlechte Chancen habe, dem Versorger zu sagen, du musst jetzt all deine Leitungen umlegen, weil ich möchte jetzt hier auf der einen Straßenseite gerne Baumstandorte realisieren. Hier in Wiesbaden gibt es wirklich schöne Baumstandorte und das sind die Ringe. Die Ringe sind als Mittelalleen angelegt. Und für jemand, der Bäume plant, ist eine Mittelallee was Göttliches. Weil ich habe einen durchgehenden Erdbereich, der nicht unterbrochen ist ständig. Ich habe einen großen Abstand zu den Gebäuden, weil das ist es ja das Nächste, wenn ich irgendwie einen Baum auf einen Bürgersteig pflanze, ein Baum bekommt eine Krone. Also ist eine stetige Konkurrenz vorhanden vom Gebäude und dem Baum. Äste wachsen zum Gebäude. Leute kriegen kein Licht mehr. Leute sagen, oh, der Ast reibt an meinem Dach. Das möchte ich nicht. Laubfall. Aber Mittelalleen, dann habe ich eine Straße und Bürgersteige und in der Mitte stehen die Bäume. Ich könnte, wenn ich jetzt Mittelalleen planen würde, sage, hier, Versorger, du kannst im Bürgersteig alle Leitungen realisieren, die du haben möchtest. Aber in der Mitte stehen die Bäume. Und das wäre das tollste Konzept, was da ist. Ich hätte Platz für die Krone, und Platz für eine Wurzel und Platz für Ver- und Entsorgungsleitungen. Und von daher wäre das für mich ein Wunschdenken, mehr Mittelalleen zu machen. Oder eine Koordination bei Neubaugebieten, wo man ganz klar von Anfang an sagt, eine Seite Bäume, eine Seite Leitungen. Weil weder der Straßenbauer ist glücklich, wenn er Wurzeln abreißt, er darf es in der Regel nicht. Laut DIN, die wir seit 1971 haben, ist unter der Krone Handschachtung.
Deutsche Industrienorm.
Deutsche Industrienorm.
Was heißt Handschachtung?
Naja, Handschachtung heißt Handschachtung. Ich nehme mir einen Spaten und schaufel die Erde weg und versuche die Wurzeln zu erhalten. Das wäre Handschachtung. Also unter Wurzelerhalt darf er da arbeiten. Das sieht man relativ selten. Außer es wird darauf aufgepasst. Hier in Wiesbaden, die Stadtwerke beauftragt mich regelmäßig auf ihren Baustellen dafür zu sorgen, dass auch das eingehalten wird. Und deswegen werden solche Sachen wie Freisaugapparate benutzt, um Wurzeln zu erhalten und trotzdem Gräben herzustellen. Und das ist aber wirklich eine Ausnahmestellung, die die Stadtwerke hier mit ihren Hochspannungsleitungen macht. Ich habe jetzt seit 2011 drei dieser Hochspannungsleitungen, die Wiesbaden versorgen und quer durch Wiesbaden gehen, betreut. Und es wurde an jedem Baum wurde Erde weggesaugt, um die Wurzeln zu erhalten. Es geht immer einher mit Schäden. Da ist man sich vollkommen einig drüber. Ich brauche hier auch einen Raum, wo ich die Leitung legen kann. Also da muss ich schneiden. Aber das Großteil der Wurzel kann ich erhalten damit.
Also Wiesbaden ist ja eine grüne Stadt und möchte eine grüne Stadt sein.
Ja.
Es ist also, dass Wiesbaden schon damit verantwortlich umgeht. Zumindest in diesem Sektor, den Sie jetzt geschildert haben.
Ja, ja?
Da ist ein Bewusstsein vorhanden.
Ja, es ist eine Baumschutzsatzung da, die auch restriktiv eingreift und sagt, hier, ich darf nicht einfach einen großen, schönen alten Baum kaputt schneiden. Ich darf nicht schneiden, weil ich das will. Ich darf nicht in den Wurzelraum eingreifen, weil ich gerade mal irgendwie was machen will. Sondern es gibt ganz fest deklarierte Bereiche, da darf ich und da darf ich nicht. Und natürlich, aus meiner Sicht könnte dieses Amt natürlich ausgebaut werden. Aus meiner Sicht könnten die mehr Leute brauchen, dass sie besser aufpassen können. All das. Aber es ist ein Fundament da, mit dem man beginnen kann zu arbeiten und mit dem auch gearbeitet wird. Und hey, schwarze Schafe gibt es überall.
Lassen Sie uns mal über die Baumarten sprechen. Es war ja zu hören, oder das haben wir auch inzwischen gelernt, wenn wir uns für Bäume interessieren, dass bestimmte Arten stark gefährdet sind und dass man dazu übergeht, hier in Wiesbaden auch andere Sorten zu pflanzen, die eben resistenter sind, stabiler, den Klimawandel besser abkönnen als unsere traditionellen Bäume wie Buche, Eiche, Ulme, was noch?
Unsere Städte, wenn ich jetzt mal so über viele unserer deutschen Städte drüber gucke, dann sind die Hauptbaumarten immer noch Linde, Ahorn, Platane.
In Wiesbaden auch?
In Wiesbaden, die Ringe sind voller Platanen, das ist eine Monokultur Platane. Nebenbei habe ich, wie schon gesagt, noch ein paar alte Linden da stehen. Die Ahorne verabschieden sich zunehmend. Man hat sie in den letzten 30 Jahren noch gerne gepflanzt. Es war so irgendwie, keine Ahnung warum, aber man hat sehr viel Spitzahörner gepflanzt. Davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen, da auch keiner weiß, wie es wirklich wird, hilft eigentlich aus meiner Sicht nur eins, Diversität. Eine Masse an Diversität. Ich kann es nachvollziehen, der Trend in den letzten 10 Jahren, was die Forschung angeht, sagt, wir gucken, dass wir Bäume aus dem südostasiatischen Raum hierher pflanzen. Südostasiatischer Raum hat trockene Sommer, aber trotzdem noch Minusgrade im Winter. Das muss ich berücksichtigen. Ich habe es noch nicht so warm, dass ich sagen kann, es gibt keinen Frost mehr. Also ich kann jetzt keine mediterranen Bäume hier hinpflanzen, die keinen Frost aushalten. Und dann kriege ich wieder einen Frost. Aber ich weiß auch nicht genau, wie es wird. Ich habe eine Stadt, die ich betreue, empfohlen, ihr müsst wässern, ihr müsst wässern, ihr müsst wässern. Ich habe die echt gackig gemacht. Wässern, wässern, wässern. Und die haben jetzt aufgestockt mit Wässerungswaage aufgrund der letzten 3 Jahre. Ja, jetzt stehen die da. Und es ist nicht planbar. Ja? Das Jahr habe ich ein extrem feuchtes Jahr wieder, was ich persönlich wundervoll finde, damit die Grundwasserstände wieder steigen, damit irgendwie wieder mehr Feuchtigkeit da ist, mehr Vitalität da ist. Man sieht es den Bäumen ja an, ich habe es eben schon gesagt, mit den spitzen Dürren. Man sieht es aber auch an, die lassen die Äste hängen. Wenn Äste anfangen, nach unten zu hängen, wie Arme, die irgendwie kraftlos an einem Körper irgendwie hängen, die müssen vital nach oben zeigen. Und das hat auch was mit Wasserspannung im Baum zu tun.
Und das ist jetzt so, das sehen Sie jetzt.
Das passiert gerade wieder. Es passiert gerade wieder, das sehen Sie auch.
Den also, Bäumen geht es gut bei dem Regen.
Den Bäumen geht es besser. Gut, gut, nach Luft ist, nach oben ist immer Luft, ja, für mich zumindest. Aber es geht wesentlich besser als das letzte Jahr. Ja, und diese Kommune hat angefangen, Wässerungswagen zu kaufen, Personal dafür bereitzustellen. Und es ja regnet und regnet und regnet. Aber was ich damit sagen will, wir können es nicht planen. Es ist nicht planbar. Was ich auch nicht planen kann, sind die Schaderreger, die damit einhergehen. Weil nicht nur das Klima ändert sich und die Verträglichkeit für manche Baumarten ändern sich, sondern auch die Schaderreger ändern sich. Und ich sehe Schaderreger, die ich noch nie gesehen habe. Wir haben seit 4-5 Jahren auf einmal einen Schaderreger an Hainbuche, den es vorher, der hier gar nicht beobachtet wurde. Ein komplett neuer Schaderreger, der mir eine nach der anderen Hainbuche platt macht. Von daher, Hainbuchen hat man auch in den letzten 10 Jahren sehr gerne gepflanzt. Und ich habe einen riesen Ausfall da drin. Von daher hilft eigentlich aus meiner Sicht nur eins, Diversität. Ich brauche sehr, sehr viele Baumarten, um möglichst breit aufgestellt zu sein, um zu sagen, egal wie es wird, ich habe einen gewissen Bestandteil an Bäumen, die sich jetzt gerade mit dem, was ist, wohlfühlt. Und ein breites Mittelspektrum, das es vielleicht noch toleriert und vielleicht nur 10-20%, die gerade irgendwie leiden unter dem, was ist. Aber dann habe ich noch 80% übrig. Da würde ich gerne hinkommen. Da würde ich wirklich gerne hinkommen. Und somit bleibt mir nur eine Empfehlung übrig. Wir müssen super viel Baumarten in unseren Städten etablieren, damit wir einfach sicher sind. Damit egal was kommt, für irgendeine Baumart wird es gut sein. Von daher Vielfalt, 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 Vielfalt. Das ist meine Kernbotschaft. Und in Parks ist es vielleicht sogar noch ein größeres Problem, gerade hier in so einem denkmalgeschützten Park, weil wir haben den Denkmalschutz auch noch drin und dessen Belang. Und hier gibt es ein Parkpflegewerk und normalerweise gemäß Denkmalschutz müsste ich die gleichen Baumarten wieder hinpflanzen. So, also auch da besteht Abstimmungsnotwendigkeiten. Wie reagiere ich? Steht primär der Park und dessen Architektur im Vordergrund und kann ich mit den Baumarten spielen? Was ich gerne tun möchte natürlich. Aber
haben Sie Stress mit dem Denkmalschutz?
Nö, nö. Nö, ich gar nicht. Ich habe hier eine Ansprechpartnerin als Auftraggeberin, die hier diesen Kurpark betreut und die mir Gott sei Dank all diese Diskussionen vom Leib hält.
Aber ich entnehme Ihren Worten, dass der Denkmalschutz, wie der Name schon sagt, die Denkmale schützen will, auch die Baumdenkmale.
Ja.
Und dass die nicht so leicht zu überzeugen sind, dass neue Arten gepflanzt werden müssen.
Ja, in der Regel hat der Denkmalschutz es gerne, wenn es so bleibt, wie es ist.
Also zwei Interessenlagen stehen da konträr zueinander.
Noch viel mehr. Wir haben auch die Naturschutzbehörden, die Artenschutz realisieren möchte. Ich habe hier in dem Park den Körnerbock. Der Körnerbock ist eine Rudelisterart, die fast ausgestorben ist.
Was ist das, ein Käfer?
Ein Käfer. Das ist eine Bockart, ein sehr schöner, großer Bockkäfer. Ich zeige es gerade mit den Fingern, was natürlich niemand sieht im Radio. Aber es ist ein schöner, großer Bockkäfer mit schönen, langen Fühlern. Ein
paar Zentimeter groß?
Ich würde sagen, 6 Zentimeter groß.
Das rote Farbe?
Nee, eher grünlich. Also grünlich-gräulich, das Exemplar, was ich gesehen habe. Aber ich bin auch ein bisschen farbenschwach, was in meinem Beruf nicht ganz so optimal ist. Aber ich kann nichts dafür. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. es ist ein tolles, schönes Tier, aber er bohrt dicke Löcher und wahllos in viele Baumarten rein und macht natürlich Schäden, auch in den schönen alten Baumbestand, den ich hier teilweise habe. Und auch da besteht Abstimmungsbedarf mit dem Naturschutz. Wie mache ich was? Wo kann ich es akzeptieren, auch von der Frequentierung her? Das eine ist, dass der Baum dann ein Loch hat. Der Folgeschaden ist vielleicht, dass ein Pilz reingeht und eine Fäule macht. Und in ein paar Jahren oder in einem Jahrzehnt, dass wir die Krone faul wird und ich sie nicht mehr halten kann. Und auch ein Verkehrssicherheitsproblem entsteht, was einer der großen Belange ist. Verkehrssicherheit für uns, dass wir diesen Park hier betreten können und belaufen können. Selbst wenn es ein bisschen windet, bei richtig starkem Wind wird der Park hier zugemacht, wenn die Toren geschlossen, dann darf hier niemand durchgehen, weil es einfach über Windstärke 8 können normale Äste abbrechen und wir haben hier über fast sämtlichen Wegbereichen alte Bäume stehen, die auch ihre Wehwehchen haben und die wir natürlich versuchen, nach bestmöglichem Aufwand, den wir betreiben und Wissen und Gewissen sicher zu machen. Aber wie hat der Herr Kästner mal gesagt, ich sage es euch ehrlich, das Leben ist lebensgefährlich. Aber ganz klar, somit sind es immer ganz viele Belange in so einem Park. Der Nutzungsanspruch der Bevölkerung ist da. Die möchten natürlich Wiesen haben. Und ich mag gar nicht so gerne Wiesen. Ich hätte am liebsten Kompost und Laub unter den Bäumen, damit ein Bodenlebewesen stattfinden kann. Damit da Regenwürmer da sind, die Löcher in den Boden machen, wo Wasser eindringt. Das ist ein tolles System. In so ein Loch, wenn es regnet, dringt Wasser ein, tut CO2 aus dem Boden rausdrücken und tut frischen Luft einsauge damit. Und das funktioniert hervorragend. Aber wenn ich da ständig drüber laufe und als Liegewiese benutze und mit dem Rasenmäher immer wieder drüber fahre, dann ist das nicht so toll für die Regenwürmer. A, haben die kein Material? Das Laub sollte meiner Meinung nach liege bleiben. Aber wer legt sich auf eine Liegewiese, wo voller Laub ist? Ja, somit ist es ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss der Nutzungsansprüche, die tatsächlich stattfinden. Es ist ein Kompromiss, der immer wieder gesucht werden muss mit dem Denkmalschutz, ihm zu sagen, hier, das eine ist das Historische, aber wir haben einen Wandel im Klima und wenn ich hier einen Park langfristig aufrechterhalten möchte, ist es gut, wenn wir breit aufgestellt sind. Ich muss einen Kompromiss mit dem Artenschutz eingehen und sage, okay, ich darf hier nicht spritzen, obwohl der Käfer mir schöne alte Bäume, auch die dicke Löcher reinbohrt und ich weiß, dass es Folgeschäden gibt, auch da muss ich das tolerieren. Und von daher ist es ein Abstimmen auf ganz vielen Ebenen.
Ja. Kampf auf der ganzen Linie, um ihren Bäumen Gutes zu tun und das Bestmögliche für die Bäume zu machen. Übrigens muss man dazu noch sagen, sie haben kein sentimentales Verhältnis zu Bäumen und lachen auch ein bisschen über so bestimmte Gefühlsduseleien der Bevölkerung.
Naja, das ist ja friedlich. Das ist friedlich und das ist okay und das tut weder dem Baum wahrscheinlich weh noch irgendwie und den Leuten tut es vielleicht gut. Nur weil ich persönlich vielleicht keine Baumgeister sehe, heißt es nicht, dass ich deren Existenz grundsätzlich abstreite. Aber ich nehme sie persönlich nicht wahr. Und wegen mir können Leute in Reigen um einen Baum tanzen. Das ist wunderbar, das ist friedlich. Das ist besser irgendwie, als sich eine Glatze zu tätowieren und irgendwie Steine zu schmeißen. Allemal. Aber ich kontrolliere Bäume. Ich tue festlegen, ob ein Baum da steht oder im schlimmsten Fall gefällt wird. Wenn ich anfange, melancholisch zu werden, was ich die Zeit gab es auch, als ich angefangen habe. Ich habe auch eine gewisse Faszination für Bäume. Oh, was ein toller alter Baum. Und den musst du jetzt erhalten. Aber Objektivität ist das nicht mehr. Und von daher, um meinen Beruf ausüben zu können, muss ich ein gewisses Maß an Objektivität bewahren. Und dann muss ich einfach die Melancholie auch außen vor lassen. Und vielleicht auch ganz glücklich darüber sein, dass ich all die Baumgeister nicht sehe, die ich dann vielleicht deren Wohnung irgendwie mit ruiniere oder die man dann umsiedeln muss. Oder jetzt lachen wir wieder. Nein, es ist okay. Wie schon gesagt.
Und das hier ist unser Kurpark und es ist kein Urwald. Den kann man woanders etablieren.
Den könnte man woanders etablieren.
Gibt es hier in der Gegend so etwas, so in der Region etwas, was so einem Urwald nahe kommt?
Nicht, dass ich es wüsste. Also nicht hier in der Gegend. Außer in extremen Steillagen. Wispertal. In den richtig steilen Hängen, die vom Forst nicht, wo es sehr aufwendig war, die Bewirtschaftung. Teuer war die Bewirtschaftung. Da hat man sie auch gerne mal gelassen. Und da habe ich noch Stellen, die relativ unbeeinflusst sind. Aber ansonsten, der Wald ist ein Wirtschaftsfaktor. Ein Wirtschaftsfaktor, der seit Jahrhunderten gepflegt, genutzt, geerntet wird und wieder aufgeforstet wird. Unsere Städte sind reine Kulturprojekte. Es ist urbanes Forstmanagement, was hier stattfindet. Vielleicht unten in Riedstadt an den Altrheinarm. Da habe ich auch noch alte Pappelbestände drin, die zusammenbrechen dürfen, wo auch keine Aufarbeitung gemacht wird. Das sind solche Rückzugsgebiete, wo wirklich Natur dann so ist, wie sie sein will oder darf. Ja.
Sollte es mehr davon geben? Würden Sie dafür plädieren?
Schwere Frage. Sollte es mehr davon geben? Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich bin eher ein Vertreter, der nutzt, aber eine sorgsame Nutzung im Fokus hat. Also schon Waldwirtschaft, aber dort auch Diversität hat.
Haben Sie einen Lieblingsbaum?
Unter dem sitzen wir gerade.
Das ist ein?
Das ist ein japanischer Fächerahorn. Ein ziemlich großer sogar. Also es ist ein kleiner Baum für den Kurpark hier, aber trotzdem ist dieser japanische Fächerahorn doch ein großes Exemplar. Er ist 2, 4, 6, 8, vielleicht 10 Meter hoch. Und für so einen Fächerahorn ist das schon eine richtig große Angelegenheit.
Und er hat so eine schöne Verfärbung im Herbst.
Er wird rot im Herbst, ja. Und er hat so ein ganz feines Gefieder, was viel gezackt ist, ganz filigran. Und obwohl es jetzt draußen regnet, und zwar schon ziemlich stark, sitzen wir hier noch einigermaßen im Trockenen.
Danke, Baum.
Na, haben Sie auch mal Interesse daran gehabt, Ihr Wissen an Kinder weiterzugeben? In Schulen zum Beispiel?
Wenn ich eine Horde Kinder um mich rum habe, ist das eine gewisse Zeit sehr schön, aber man muss sich sehr kurz fassen, da eine Aufmerksamkeitsspanne, die ich mir wünsche, einfach nur nicht da ist. Wenn es viele Kinder sind, dann mache ich die Beobachtung, dass sich Grüppchen bilden. Ein paar schweifen ab und ich kann nur ein paar mitnehmen. Von daher ist mir die Erwachsenenbildung persönlich lieber. Es sind meistens Leute, die entweder ihre Zeit dafür opfern oder sogar Zeit und Geld dafür opfern, dass sie an der Schule sind oder Lehrgänge mitmachen, die sogar Geld kosten an Schulen, ja. Und da eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne ist, wesentlich kritischere Rückfragen sind, die ich auch manchmal überhaupt nicht beantworten kann. Aber das sind ja interessante Sachen. Das ist ja das Wertvolle daran, wenn man Rückfragen erhält, man sieht selbst seine Defizite immer wieder. Und dann ist es ja an mir selbst, ob ich die Defizite gerne aufarbeiten möchte oder sage, es ist eher ein zweitrangiges Thema.
Als Sie ein Kind waren, welches Verhältnis hatten Sie denn da zu Bäumen? Also hat Sie das interessiert? Hat Sie die Natur interessiert?
Gott, ich bin auf dem Aussiedlerhof groß geworden und wie schon gesagt, mein Vater hatte einen Forstbetrieb. Das Verhältnis zu Bäumen war ganz archaisch.
Was heißt das?
Naja Gott, es waren große Maschinen da, mit denen man gefällte Bäume wegschleppen konnten. Und als junger Bub gab es für mich wenig Schöneres, als auf solchen großen Maschinen zu sitzen und irgendwie dicke Stämme durch die Gegend zu ziehen. Ja. Von daher hat eine Änderung stattgefunden.
Und das Interesse an der Natur, wann kam das dann?
Ich glaube, das Interesse an der Natur ist so mit Ende der Pubertät entstanden. Oder die Geduld hinzugucken. Wenn ich es mir heute noch mal aussuchen könnte, ich bin sehr früh Vater geworden, ich war mit 21 Vater, dann würde ich heute noch mal Phytopathologie studieren.
Was umfasst das?
Pflanzenkrankheiten. Das umfasst Erreger und Reaktionen von Pflanzen, wie sie auf Erreger einfach reagieren. Und es umfasst vor allem genaues Hingucken. Zeit zu haben, irgendwo hinzugucken und sich's aufzuschreiben, Veränderungen festzustellen, Verläufe wahrzunehmen, sie zu dokumentieren. Das, was ich heute mit einem Baumkataster nur sehr rudimentär mache, weil es Angaben sind, die maßgeblich der Verkehrssicherheit dienen und nicht einer langfristigen Baumerhaltung oder Gesunderhaltung eines Baumes. Bei mir wäre die Gesunderhaltung des Baumes doch noch mehr im Vordergrund. Was macht es und was tut es und wie geht das alles? Und ich glaube, das würde... Also wenn ich würde es heute noch machen. Wenn mir jetzt einer sagen würde, hey Christoph, ich übernehme dir die Kredite für dein Haus und ich gebe dir auch noch irgendwie so viel Geld, damit du über die Runden kommst und auch abends noch Fleisch und Wein trinken kannst. Der Luxus, ja, ich weiß. Dann würde ich das heute noch tun. Aber noch ist keiner gekommen.
Schade. Und noch eine Schlussfrage. Ich habe vor Jahren mal einen Film gemacht zum Thema Indianer und Bäume und habe da einen Mohawk Chief kennengelernt, der Friedensbäume gepflanzt hat. Also das war in der Natur des Stamms, dass die sich gegründet haben mit einem Friedensbaum. Und der hat die überall gepflanzt. Der sagte, die Mohawk, die denken in 7 Generationen in die Zukunft. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Wie ist Ihre Haltung dazu? Vernachlässigen wir hier diesen Blick in die Zukunft? Oder den Gedanken an die künftigen Generationen?
Nö. Also ich denke, ein Förster tut ähnlich wie ein Mohawk auch etliche Generationen in die Zukunft denken. Er pflanzt was, was er nie ernten wird, weil in seinen 40 Jahren Berufstätigkeit, die er ausübt, wenn wir jetzt eine Eiche nehmen, die 250, 300 Jahre alt wird, bis sie wirklich hiebsreif ist, dann sind wir da in ähnlichen Zeitsprüngen unterwegs. Und wenn wir von Parkbäumen ausgehen, ist das Ideelle, das Wünschenswerte ja auch, dass wir diese Zeiträume erreichen. Dass wir eine schnelllebige Gesellschaft haben, dass wir Ansprüche an unser Umfeld haben, die mit langer Baumstandzeit häufig kollidieren. Das ist was anderes. Aber bei solchen Leuten, die mit Bäumen arbeiten, ich denke, denen ist das ziemlich bewusst, dass sie nur einen kleinen Teil von einem Lebensabschnitt begleiten. Und ich habe es anfangs schon mal erwähnt, ja, ich maße mir da auch, obwohl ich 30 Jahre Berufserfahrung habe, aus meiner Sicht manchmal sehr viel an, indem ich irgendwas sage, obwohl ich nur 30 Jahre von 300 vielleicht irgendwie beobachtet habe. Natürlich habe ich dann auch alte Bäume beobachtet und junge Bäume beobachtet und kann mir vielleicht aus jedem dieser Lebensabschnitte was mitnehmen. Aber wirklich spannend, einen Baum von Anfang bis zum Ende zu beobachten, das ist uns allen nicht vergönnt, wenn es sein natürliches Lebensalter betrifft.
Und da es jetzt so stark regnet, dass selbst der Baum uns nicht mehr beschützen kann, machen wir jetzt mal Schluss und ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Aber sehr, sehr gerne.
Christoph Schreiber.
Es ist ein Jahr her, dass in der Aktion Stadtbaum willige Baumliebhaber aufgerufen wurden, Bäume zu spenden. Jetzt wurde bekannt, es sind 40 geworden. Wiesbaden Stiftung und Grünflächenamt freuen sich. Christoph Schreiber findet die Aktion ebenfalls gut, weil sie Menschen dazu bringt, sich für Bäume zu interessieren. Und dieses Interesse will er weiter wecken mit Führungen durch den Kurpark. Das wiederum wird die Baumliebhaber freuen. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Stück, das sich Christoph Schreiber gewünscht hat: Mercy, Mercy, Mercy von Cannonball Adderley.